setze schon mal den Kaffee auf.
Herzlich willkommen zu Double Shot, dem Anästhesie-Espresso.
Eurem Medizin-Podcast als kurzer Wissensrefresher für zwischendurch.
Wie immer für euch an der Espresso-Bar.
Mit frisch aufgebrühtem Anästhesiewissen.
Eure Barista.
Jana.
Und Greta.
Montagmorgen, 10 Uhr. Wir befinden uns in der anästhesiologischen Sprechstunde. Es stellt sich ein 37-jähriger Patient zur elektiven Cholezystektomie vor. Wir finden in seinem Medikationsplan die Dauermedikation Ozempic. Der Patient berichtet, dass er die Spritze einmal pro Woche anwendet, und zwar immer sonntags. Die OP ist für den darauffolgenden Dienstag geplant. Wir erkennen schon, dass es sich heute in unserer Folge um die neuen oralen Antidiabetika dreht. Diese teilen wir auf in GLP-1-Agonisten und SGLT2-Inhibitoren. Diese neuen oralen Antidiabetika werden zunehmend nicht nur bei Diabetes, sondern auch bei Herzinsuffizienz und Adipositas eingesetzt. Daher begegnen Anästhesisten diesen Medikamenten immer häufiger.
Bevor wir jetzt richtig ins Thema eintauchen und uns die beiden Wirkstoffklassen nochmal im Detail angucken, nutzen wir die Gelegenheit und machen einen kleinen Exkurs zum Insulin-Glucagon-Stoffwechsel. Bei Insulin und Glucagon handelt es sich natürlich um körpereigene Hormone. Beide werden im Pankreas gebildet. Das Insulin in den Beta-Zellen, die zu 70% im Pankreas vorherrschen. Insulin wird tatsächlich pulsatil freigesetzt. Und das Glucagon wird in den Alpha-Zellen gebildet. Diese besitzen einen Anteil von ungefähr 20%.
An dieser Stelle erinnern wir nochmal an den kleinen Merksatz Gabi auf der Insel. Also G und A, Glucagon in den Alpha-Zellen, B und I, Insulin in den Beta-Zellen. Und die Insel steht für die Langerhans-Inselzellen. Dort werden die beiden Hormone gebildet. Nochmal kleiner Reminder, wir Mediziner mit unseren Merksätzen.
Wie kommt es jetzt zur Ausschüttung von Insulin? Da gibt es einmal physiologische Stimuli und da natürlich an ganz erster Stelle die Glucose. Das ist einfach der größte Stimulus zur Insulinfreisetzung. Daneben gibt es aber auch noch ein paar andere Substanzen, zum Beispiel die Monosaccharide, aber auch Aminosäuren und Fettsäuren sowie Ketonkörper oder Adiponektin. Das Adiponektin wird in, wie der Name schon sagt, den Adipozyten und tatsächlich auch von der Plazenta synthetisiert und hat einfach vielfältige Wirkung auf den Lipid- und Glukosestoffwechsel. Was da vielleicht auch noch ganz interessant ist, dass es außerdem eine gefäßprotektive und antiarteriosklerotische Wirkung aufweist. Neben dem Adiponektin haben wir jetzt noch zwei wichtige Inkretine, die auch die Freisetzung von Insulin stimulieren. Das ist einmal das GLP-1 und das glukoseabhängige insulinotrope Peptid GIP. Pharmakologisch können wir hier natürlich eingreifen und wenn wir uns da jetzt nochmal die Inkretine angucken, ist das, glaube ich, schon sehr offensichtlich. Natürlich greifen hier die GLP-1-Analoga ein, aber auch die Sulfonyl-Harnstoffe setzen hier an. Als physiologische Inhibitoren sei hier auch nochmal darauf verwiesen, dass das vor allen Dingen das Noradrenalin als auch das Adrenalin zu einer Inhibition der Insulinausschüttung führen können. Wichtig hier vor allen Dingen nochmal für unsere Intensivmedizin, aber auch das Somatostatin und das Leptin sind physiologische Inhibitoren der Insulinausschüttung. Und auch nochmal kurz zusammengefasst, die insulinabhängige Glukoseaufnahme betrifft ja nur das Fettgewebe und den Muskel. In anderen Teilen des Körpers, den peripheren Nerven, dem ZNS, den Erythrozyten und den Nieren, erfolgt die Glukoseaufnahme insulinunabhängig. Nochmal ganz wichtig. In der Leber führt das Insulin dazu, dass die Glykogenolyse, die Glykoneogenese und die Ketogenese gehemmt werden. Im Fettgewebe wird die Lipogenese stimuliert und die Lipolyse gehemmt. Das war einmal jetzt ein kurzer Abriss zur Erinnerung an ein paar relevante Dinge bezüglich Insulin und Glucagon.
widmen wir uns mal den GLP-1-Rezeptor-Agonisten, also Incretin-Mimetika. Wir erinnern uns, GLP war das Glucagon-like Peptide. Und hier erklärt sich jetzt auch, wenn wir Greta aufmerksam zugehört haben, die Anwendung von diesen Medikamenten. Natürlich werden sie bei Diabetes mellitus Typ 2 gerne eingesetzt. Und zwar verwendet man sie da gerne als Monotherapie, wenn Metformin nicht vertragen wird oder vielleicht auch kontraindiziert ist. Es kann auch in Kombination mit anderen Antidiabetika angewendet werden. In der Regel erfolgt es als subkutane Injektion, da es meistens Peptidwirkstoffe sind. Es gibt auch eine Ausnahme, nämlich das orale Semaglutid. Wir nennen nachher auch noch ein paar Beispiele von Medikamentennamen, damit man auch die Handelsnamen mal gehört hat. Denn das ist ja meistens das, was auch in den Medikamentenplänen steht und was man häufiger von den Patienten auch gesagt bekommt. Und natürlich werden die GLP-1-Rezeptoragonisten häufiger mittlerweile als sogenannte Lifestyle-Medikamente eingesetzt, weil sie zur Gewichtsreduktion führen.
Und ich glaube, seitdem kennen wir auch alle das Medikament Ozempic.
Die Wirkung, da können wir uns ein bisschen kürzer fassen, denn Greta hat das ja schon schön erklärt. Und zwar wird das körpereigene Hormon Incretin nachgeahmt und dadurch wird eben die glukoseabhängige Insulinfreisetzung gesteigert. Die Glucagonfreisetzung wird dadurch gehemmt und es kommt zu einer Verlangsamung der Magenentleerung, zu einem reduzierten Appetit und dadurch eben auch zu dieser Gewichtsabnahme, was von vielen Patienten natürlich dann als Indikation genommen wird. All diese Mechanismen führen natürlich zur Senkung des Blutzuckerspiegels. Was man noch sagen kann, ist es, dass es auch durch die Gewichtsreduktion zu einer Reduktion von den kardiovaskulären Risikofaktoren kommt. Und es führt zu einer verbesserten Nierenfunktion.
Den Wirkmechanismus fassen wir einmal ganz kurz zusammen. Über spezifische Rezeptoren kommt es letztendlich zu einer Depolarisation der Beta-Zellen und dadurch zur Öffnung spannungsabhängiger Calciumkanäle. Und der Calcium-Einstrom führt dann letztendlich zur Insulinfreisetzung.
Wo eine Wirkung ist, da ist natürlich auch immer eine Nebenwirkung. Und bei den GLP-1-Analoga haben wir natürlich viele gastrointestinale Nebenwirkungen. Es kann zu Übelkeit kommen, zu Dyspepsie, auch zu Diarrhö. Aber auch im ZNS gibt es verschiedene Nebenwirkungen, zum Beispiel Kopfschmerzen und Nervosität. Eine sehr seltene, aber durchaus schwerwiegende Nebenwirkung ist die akute Pankreatitis. Auch beschrieben ist die Nasopharyngitis. Und wenn wir uns den Stoffwechselweg angucken, dann kann es natürlich zu Hypoglykämien kommen, aber natürlich nur in Kombination mit Insulin oder Sulfonylharnstoffen. Und das erklärt sich natürlich dadurch, weil die GLP-1-Analoga insulinabhängig sind. Das heißt, die wirken nur, wenn auch Insulin da ist. Wie schon erwähnt, kommt es natürlich häufiger vor, dass mal die Handelsnamen auf irgendwelchen Listen draufstehen. Deswegen haben wir euch mal die häufigsten aufgeführt. Also der mit am häufigsten verordnete Wirkstoff ist das Semaglutid. Und das ist eben das allseits bekannte Ozempic. Andere Medikamente, die diesen Inhaltsstoff als Wirkstoff beinhalten, sind zum Beispiel das Wegovy oder Rybelsus. Das ist ein orales Medikament, das ist die orale Form des Semaglutid. Der Wirkstoff Liraglutid ist auch zu finden unter dem Handelsnamen Victoza oder Saxenda. Und dann haben wir noch als dritthäufigsten Wirkstoff das Dulaglutid und das finden wir unter dem Handelsnamen Trulicity.
Diese drei Wirkstoffe gehören jetzt alle zu den langwirksamen GLP-1-Rezeptor-Agonisten. Es gibt auch kurzwirksame Stoffe. Das sind einmal das Lixisenatid und das Exenatid. Hier schon mal im Hinterkopf behalten. Die verzögerte Magenentleerung ist bei diesen kurzwirksamen Stoffen vor allen Dingen in den ersten Wochen sehr ausgeprägt. Insgesamt kann man aber sagen, dass es durch eine partielle Tachyphylaxie im Verlauf zu einer Abschwächung der verzögerten Magenentleerung kommt. Kommen wir jetzt zu den SGLT2-Inhibitoren, den Sodium-Dependent Glucose Cotransporters. Diese finden ihre Anwendung auch beim Diabetes mellitus Typ 2, aber hier vor allen Dingen bei den Erwachsenen über 18 Jahren Sie können einerseits als Monotherapie angewendet werden, wenn Metformin kontraindiziert ist oder unverträglich ist. Es ist aber auch eine Kombinationstherapie mit Metformin und oder Insulin möglich, wenn eine unzureichende Blutzuckerkontrolle vorherrscht. Und in den letzten Jahren haben sie auch eine immer größere Bedeutung in der Therapie der Herzinsuffizienz gefunden und sind hier jetzt auch eigentlich ein Standardmedikament, wenn es um die Therapie der Herzinsuffizienz geht. Aber auch bei chronischen Nierenerkrankungen kommen sie oft zur Anwendung.
Auch hier gehen wir noch mal kurz auf den Wirkmechanismus ein. Und zwar wird der SGLT2-Transporter im proximalen Tubulus der Niere gehemmt. Dadurch kommt es zu einer verminderten Rückresorption von Glucose. Und das sind so ungefähr 90%. Dadurch kommt es logischerweise zur erhöhten Glucoseausscheidung über den Urin, also zur Glucosurie. Und damit wird der Blutzucker unabhängig von Insulin gesenkt. Ganz logisch erklären sich dadurch auch manche weitere Effekte, nämlich gerade dadurch die osmotische Diurese. Das führt wiederum zur Blutdrucksenkung. Die Gewichtsabnahme haben wir schon genannt. Der Harnsäurespiegel wird auch gesenkt und es kommt zur Verminderung von oxidativem Stress. Je nach Indikation ist auch der kardiovaskuläre und nephroprotektive Nutzen nachgewiesen.
Und auch die Nebenwirkungen sind sehr leicht herleitbar. Durch die Rückresorption von Glucose kommt es zu einem erhöhten Risiko für Harnwegs- und Genitalinfektionen. Außerdem ist eine mögliche Nebenwirkung die Ketoazidose oder die Ketose. Außerdem besteht ein erhöhtes Amputationsrisiko, das ist für Canagliflozin nachgewiesen. Hier ist der Wirkmechanismus allerdings unbekannt, das hat eine Langzeitstudie so ergeben. Und neben dem Amputationsrisiko ist tatsächlich auch das Risiko für eine nekrotisierende Fasziitis des Perineums, also für ein Furniergangren, erhöht.
Dann haben wir noch ein paar Wechselwirkungen, die nicht ganz unwichtig sind. Und zwar mit Thiazid- und Schleifendiuretika, die ja auch da wirken. Es kann da zu einer Wirkungsverstärkung durch die SGLT2-Inhibitoren kommen und die wiederum können zu einer Dehydratation oder einer Hypotonie führen. In Kombination mit Insulin und Metformin besteht die Gefahr einer Hypoglykämie.
Hier nennen wir euch auch einmal noch die drei häufigsten SGLT2-Inhibitoren mit ihren Handelsnamen. Das wäre an erster Stelle das Empagliflozin, auch bekannt als Jardiance, das Dapagliflozin, Foxiga oder das Canagliflozin, von dem wir ja gerade schon gesprochen haben. Da ist der Handelsname Invokana.
Wir können uns so ein bisschen merken, die GLP-1-Rezeptoragonisten enden meistens auf Glutid und die SGLT2-Inhibitoren auf Gliflozin.
Nachdem wir uns die Wirkstoffe jetzt schon einmal angeschaut haben, gucken wir einmal, was es für anästhesierelevante Aspekte mit sich bringt. Für das präoperative Management ist natürlich die verzögerte Magenentleerung ein ganz wichtiger Aspekt. Durch die GLP-1-Rezeptorantagonisten erhöht sich die Wahrscheinlichkeit für einen Restmageninhalt, auch wenn die präoperative Nüchternheit eingehalten wird. Aktuell gibt es tatsächlich keinen eindeutigen Nachweis für ein perioperativ erhöhtes Aspirationsrisiko, aber dass der Restmageninhalt häufig erhöht ist, das hat man schon feststellen müssen. Letztendlich hat die EASA da Empfehlungen rausgegeben, inwieweit man deshalb diese Medikamente vor einer elektiven OP absetzen sollte. An diese Empfehlung haben sich dann auch die deutschen Empfehlungen angelehnt. Was natürlich immer nach wie vor der Fall ist, man sollte individuell nach Risikoprofil erfolgen und pauschale Maßnahmen sind ja sowieso immer sehr schwierig. Aber als Empfehlung zur Medikamentenpausierung herrscht aktuell die Meinung vor, dass täglich verabreichte GLP-1-Rezeptoragonisten am OP-Tag selbst pausiert werden sollten, während wöchentlich verabreichte Wirkstoffe 7 Tage vor dem Elektiveingriff pausiert werden sollten. Dabei ist es unabhängig von der Indikation, für welche diese Medikamente eingenommen werden. Natürlich muss man auch beachten, dass in dieser Therapiepause natürlich der Blutzucker dann gut eingestellt und überwacht werden sollte. Und außerdem sollte man natürlich auch die gastrointestinalen Symptome einmal noch erfragen. Da haben wir dann unter anderem die Möglichkeit, auch Patienten mit einem erhöhten Aspirationsrisiko nochmal rauszufischen. Besonders vorsichtig sollten wir sein, wir haben es ja gerade schon erwähnt, bei dem Beginn der GLP-1-Therapie, gerade bei den kurzwirksamen Medikamenten, da sagt man so die ersten 12 Wochen, das zählt so als Therapiebeginn. Nach einer kürzlichen Dosissteigerung sollten wir auch nochmal ganz offene Ohren bekommen, aber auch wenn wir gleichzeitig eine gastrointestinale Motilitätsstörung, zum Beispiel eine Gastroparese, vorliegen haben. Das ist ja auch eine häufige Nebenwirkung vom Diabetes, eben aufgrund der autonomen Neuropathie. Dann natürlich generell auch bei der Adipositas, dazu gibt es ja auch schon eine schöne Folge von uns, was man da zur Evaluation bezüglich einer möglichen RSI-Indikation alles heranziehen kann. Wenn natürlich zusätzlich eine Opioid-Therapie stattfindet, kann diese natürlich auch noch zu einer verzögerten Magenentleerung führen. Ganz anders sieht das natürlich aus, wenn die Nüchternzeiten nicht eingehalten werden können. Oder da auch nochmal erfragen, wie das denn überhaupt mit der Medikamentenpause aussah, ob die wie vorgeschrieben eingehalten werden konnten.
Was müssen wir jetzt beim anästhesiologischen Vorgehen beachten? Bei Risikopatienten ist die Empfehlung, dass ein präoperativer Magenultraschall zur Abschätzung des Restmageninhalts sinnvoll sein kann. Falls erhöhter Restmageninhalt vermutet wird, dann natürlich die Aspirationsprophylaxe beachten, gegebenenfalls eine RSI erwägen und es empfiehlt sich da auch natürlich ein Endotrachealtubus statt einer supraklottischen Atemwegssicherung durchzuführen. Und gegebenenfalls empfiehlt sich auch hier die Anlage einer Magensonde zur Entleerung des Magens. Aber eine generelle RSI für alle GLP-1-Patienten wird ausdrücklich nicht empfohlen, da hierfür keine Evidenz besteht und die RSI selbst auch ihre Risiken birgt. Wie sieht es jetzt mit der Nüchternheit aus? Generell gibt es keine Verlängerung der Nüchternzeiten. Also die Standard-Nüchtern-Regeln bleiben bestehen. 6 Stunden für feste Nahrung und 2 Stunden für klare Flüssigkeiten. Längere Nahrungskarenz kann nämlich führen zu Insulinresistenz, Volumenmangel, verstärkter Katabolie und ja. Und allgemein einer schlechteren postoperativen Erholung.
Bezüglich der SGLT2-Inhibitoren besteht das Risiko einer euglykämischen Ketoazidose. Das heißt, trotz normaler Blutzuckerwerte kommt es hier zu einer Ketoazidose. Deswegen sollten diese Medikamente präoperativ je nach Operationsrisiko 24 bis 72 Stunden vorher pausiert werden. Die aktuelle Studienlage gibt nämlich her, dass das Risiko einer euglykämischen Ketoazidose unter SGLT2-Inhibitoren zwar sehr selten ist, aber auf der anderen Seite gut dokumentiert und potenziell auch lebensbedrohlich. Deswegen besteht hier einfach ein sehr breiter Leitlinienkonsens, dass die präoperative Medikamentenpause eingehalten wird.
Was machen wir jetzt mit unserem Patienten in der Sprechstunde? Wenn wir uns erinnern, der Patient hatte angegeben, dass er immer sonntags sein Ozempic spritzt. Die OP war geplant für den darauffolgenden Dienstag. Somit würden wir dem Patienten empfehlen, die nächste Gabe des Medikaments am Sonntag auszulassen. Und wie wir jetzt auch erfahren haben, eine verlängerte Nüchternheit ist nicht erforderlich. Allgemein sollten wir noch die individuellen Risikofaktoren des Patienten betrachten und erwägen, ob eine RSI indiziert ist.
Der Fun Fact kommt diese Woche aus dem Bereich der Physiologie. Ich glaube, wir kennen alle das C-Peptid schon mal irgendwo im Studium gehört. Und zwar, das Proinsulin wird nämlich proteolytisch in das C-Peptid und das Insulin abgespalten. Und C-Peptid steht für Connecting Peptide. Das C-Peptid hat wahrscheinlich keine biologische Aktivität, allerdings machen wir uns das im klinischen Alltag zu nutzen. Und zwar können wir anhand der C-Peptid-Konzentrationsbestimmung im Serum Rückschlüsse darauf ziehen, bei Patienten mit Diabetes mellitus, inwieweit noch eine körpereigene Restresektion von Insulin vorhanden ist.
Kommen wir zur Take-Home-Message. Neue orale Antidiabetika wie GLP-1-Rezeptoragonisten und SGLT2-Inhibitoren werden zunehmend nicht nur bei Diabetes eingesetzt, sondern auch bei Herzinsuffizienz und Adipositas und begegnen uns deswegen immer häufiger.
Die GLP-1-Rezeptoragonisten oder auch Incretin-Mimetika ahmen das körpereigene Hormon GLP-1, das Incretin, nach und steigern dadurch die glukoseabhängige Insulinfreisetzung und hemmen gleichzeitig die Glucagonfreisetzung. Zusätzlich sind sie in der Lage, die Magenentleerung erheblich zu verlangsamen. Dadurch und durch die Reduktion des Appetits ist eine Gewichtsabnahme mit diesen Medikamenten möglich.
Die häufigsten Nebenwirkungen sind gastrointestinaler Natur, Übelkeit, Dyspepsie und Diarrhoe. Außerdem können die Medikamente Kopfschmerzen oder Nervosität verursachen. Eine seltene, aber schwerwiegende Nebenwirkung der GLP-1-Agonisten ist die akute Pankreatitis.
Die SGLT2-Inhibitoren werden klassisch zur Therapie des Diabetes mellitus Typ 2 entweder als Mono- oder Kombinationstherapie eingesetzt, haben inzwischen aber auch einen großen Stellenwert in der Therapie der Herzinsuffizienz und bei chronischen Nierenerkrankungen.
Sie hemmen den SGLT2-Transporter im proximalen Tubulus der Niere, vermindern somit die Rückresorption von Glucose und erhöhen die Glucoseausscheidung über den Urin. Dadurch kommt es zur Senkung des Blutzuckers, unabhängig von Insulin.
Als wichtigste Nebenwirkungen sind hier die Harnwegs- und Genitalinfektionen sowie die Ketoazidose zu nennen.
Für eine Narkose ist zu beachten, dass GLP-1-Rezeptoragonisten die Magenentleerung verzögern. Es gibt aber keinen eindeutigen Nachweis für ein erhöhtes perioperatives Aspirationsrisiko. Im Zweifel kann der Restmageninhalt mit einem Magenultraschall festgestellt werden. Und die Empfehlung zur Medikamentenpause: täglich verabreichte GLP-1-Analoga sollten am OP-Tag pausiert werden und wöchentlich verabreichte sollten 7 Tage vor elektiven Eingriffen pausiert werden. Generell gilt keine Verlängerung der Nüchternzeiten.
Da die Einnahme der SGLT2-Inhibitoren das Risiko einer euglykämischen Ketoazidose birgt, sollten diese präoperativ je nach Operationsrisiko 24 bis 72 Stunden vorher pausiert werden. So, mein Kaffee ist leer.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
Für weitere Folgen Double Shot abonniert gerne unseren Podcast.
Und wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal.